Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Wir kippen Wodka an die Saftläden und fällen Entscheidungen ganz einfach durch Absägen. Mit dieser Hip-Hop-Line von Blumentopf, eine für mich, ich hatte schon an anderer Stelle gesagt, legendäre Hip-Hop-Band, die es leider so nicht mehr gibt. Deswegen noch einmal Rest in Peace und meine Bitte an euch, kommt doch einfach wieder zurück. Der Hip-Hop-Landschaft wird es auf jeden Fall gut tun. Heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und dieses Hip-Hop-Zitat ist bewusst gewählt, denn ich möchte wieder einmal auf das heutige Thema hinweisen mit dieser Hip-Hop-Line. Und zwar wird euch Mark Twiehoff, den ihr schon einmal kennengelernt habt in einem Podcast, wo er seine Unternehmensgeschichte und die Unternehmensgeschichte des Franchise-Systems Immergrün vorgestellt hat. In der heutigen Folge wird er das Franchise-System mal im Detail darstellen und Immergrün wurde früher immer als Saftladen bezeichnet, jetzt nicht wertend gemeint, sondern weil Immergrün damals sehr stark auf Säfte reduziert wurde, wobei auch das eigentlich gar nicht stimmte, denn der Hauptumsatzträger waren damals definitiv die Smoothies. Und die Smoothies waren auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich mich dann letztendlich entschieden habe, Franchise-Partner bei Immergrün zu werden. Das war aber natürlich nicht der alleinige Hauptentscheidungsgrund, sondern hatte noch ganz, ganz viele andere Beweggründe. Und diese Beweggründe, oder zumindest drei von diesen Beweggründen, möchte ich euch noch in der Zugabe dieser Podcast-Folge mit an die Hand geben. Jetzt erst einmal viel Spaß im Real Talk und wir hören uns dann wieder in der Zugabe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Heute zu Gast wieder einmal Mark Twiehoff. Er war in der Folge, weiß ich gar nicht, 5 würde ich mal sagen, gefühlt zu Gast und hat über seine unternehmerische Geschichte gesprochen und über die Entwicklung des Franchise-Systems Immergrün, was es für Herausforderungen gab, was für Hürden. Und wir wollen in der heutigen Folge mal detaillierter tatsächlich über das Franchise-Konzept sprechen. Auch wieso, weshalb, warum es da draußen oder für Menschen da draußen interessant sein könnte, die sich für die Selbstständigkeit interessieren, in die Systemgastronomie gerne möchten. Vielleicht könnte da ja Immergrün einfach eine sinnvolle Gründungsalternative sein. Von daher erstmal herzlich willkommen, dass du nochmal den Weg auf dich genommen hast, hier nach Köln.
Thorsten, danke, dass ich nochmal da sein darf hier. Das zweite Mal, wahrscheinlich fehlten ja einfach nur Gäste, dass du mich nochmal eingeladen hast.
Natürlich, schön, dass du sagst, genau so ist es.
Aber ich habe es nicht so empfunden.
Die ganzen Top-Systeme haben abgesagt, aber gut.
Du hast die Einladung gut rübergebracht. Nein, also ich find's klasse, wie du das überhaupt hier machst, wie du das gemacht hast, wie unser Podcast rübergekommen ist. Und da war ich ein bisschen skeptisch nach dem ersten Mal, da hatte ich dir ja hier gesagt, dass wir uns verabschiedet hatten, aber ich glaube, es hat doch was draußen gebracht. War ja so ein bisschen Seelenstriptease dann von mir, den ich da über Immergrün erzählt habe. Und deswegen heute finde ich super, wenn du die Chance gibst, dass ich mal so ein bisschen was über uns, mal so ein Real Case erzählen kann, was wir machen, was wir tun, was für Menschen wir vielleicht auch suchen, alles, was du für mich an Fragen hast, Thorsten.
Ja, sehr gerne. Die Folge, wir waren uns ja beide erst ein bisschen unsicher. Mhm. Aber man muss sagen, ist die zweitmeist gestreamte, nennt man das, glaube ich.
Ja, nur zweitmeist?
Ja. Gibt immer bessere. In the winner ist ja Stefan Aschenbrenner. Grüße gehen raus.
Ah, hat aber verdient.
Und von daher sprechen wir heute mal tiefer über das Franchise-System Immergrün, was uns ja auch in der Tat beide verbindet. Ich war ja selber 10 Jahre lang, meine ich, Franchise-Partner mit einem Gründungs- Team zusammen. Da wird es auch nochmal eine separate Folge oder vielleicht sogar mehrere Folgen zu geben. Jetzt erstmal einsteigen. Magst du einmal kurz vorstellen, wer was ist Immergrün?
Gerne, gerne. Also du hast ja schon einen großen Teil unserer eigenen Historie mitbekommen, Thorsten. Auch 10 Jahre konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Bei dir vertraglich waren 10 Jahre gefühlt, warst du nur 2, 3 Jahre dabei. Aber
im Shop.
Im Shop. Hast du richtig gemacht. Genau, das Unternehmertum gelebt. Klar, würde ich gerne was darüber berichten. Ist ja im Endeffekt auch meine eigene berufliche Karriere. Also ich habe mein ganzes berufliche Leben nach Schule, Studium ja letztendlich bei Immergrün und mit Immergrün zusammen verbracht. Und ja, sehr viel erlebt, sehr viel Freude gehabt, aber auch natürlich schwierige Momente erlebt. Habe ich ja letztes Mal schon einen kleinen Einblick gegeben. Und wir haben es halt gegründet, halt, ja, hatte ich schon gesagt, vor, ach Gott, 15 Jahren. Und seitdem arbeiten wir halt mit gesunden Säften, Smoothies, Salaten, Bowls. Mein Gott, ist ja viel dazugekommen an Produkten im sogenannten, ich weiß gar nicht, ob man das nennt, Healthy Food, Healthy Fast Food. Fast Food so negativ, aber im Endeffekt geht es ja um schnelles, gesundes Essen, was wir draußen an verschiedensten Standorten unseren Gästen anbieten. Und ja, klar, das natürlich, weißt du selber, im Zeitablauf in unterschiedlichster Form. Mal angefangen als kleine Salat-Saftschubse-Bude, haben wir uns jetzt zum Glück sehr, sehr weiterentwickelt. Und darum geht es im Endeffekt, um draußen nachhaltig, mit ökologischer Rücksicht auch auf den Sourcing unserer Produkte, gesunde, bezahlbare, darum geht es auch noch, bezahlbare Produkte anzubieten.
Ja, und gestartet hatten wir ja gesagt, überwiegend oder damals ausschließlich in Einkaufszentren, mittlerweile ja auch in klassischen Einkaufslagen.
Absolut, das war damals so eine, im Nachhinein eine Schnapsidee, nur in Einkaufszentren zu starten, war, weil ich mir selber das Leben sehr einfach gemacht habe, weil es auch ein Selbstgänger war. Am Anfang, Thorsten, du weißt das noch, sind wir in einem Ost-Berliner Center gestartet. Wir selber 3 Jungs aus dem Ruhrgebiet sind rüber nach Berlin und sind dann halt ja in einem Berliner ja, Ost-Center im Endeffekt gelandet und haben da auch Glück gehabt. Also muss man sich sagen, die ersten 2 Jahre waren halt auch mit Berlin, der ersten Filiale und Hamburg, der zweiten auch im Center, sehr erfolgreich. Und davon haben wir dann für uns abgeleitet, ey, warum denn kompliziert expandieren, wenn es doch einfach geht? Und haben dann über Jahre eigentlich den Weg gegangen in Shopping Center. War gut natürlich, war gut für die Skalierung oder fürs Wachstum der Marke. War aber auch auf der anderen Seite nachteilig, weil wir gewisse Entwicklungen, die nur außen in größeren innenstädtischen Lagen mit Tischservice möglich sind, die haben wir nicht gegangen und sind wir nicht gegangen. Und dementsprechend sind wir jetzt quasi sowohl an Bahnhöfen, Innenstädte, Passagen, im Liefergeschäft als auch in Shopping-Malls vertreten. Aber der Weg hat schon etwas länger gedauert.
Ja, das ist sozusagen aus Endkundensicht das Franchise-System Immergrün oder das gastronomische Konzept Immergrün. Jetzt aus Franchise-Nehmer-Sicht, was würdest du denn sagen, warum sollte jemand jetzt ausgerechnet bei Immergrün Franchise-Nehmer werden?
Also ich würde jetzt erstmal noch nicht sagen, warum ausgerechnet bei Immergrün. Erstmal würde ich für die Branche der Systemgastronomie werben, weil das echt für mich und für dich ja damals, Thorsten, auch, weil ein Einstieg war, ich war mit kaufmännisch geprägt, klassische Bankausbildung, dann Studium Wirtschaftswissenschaften. Also letztendlich hatte ich mit Systemgastronomie natürlich 0,0 am Hut. Und die Branche ist keine einfache Branche, weil du als Unternehmer in der Branche, als Franchise-Unternehmer natürlich unwahrscheinlich viel beherrschen musst. Der unternehmerischen Klaviatur, also von Personalführung über natürlich Kontrolle der Prozesse, Warenwirtschaft etc. pp. Aber die Branche an sich ist so dankbar. Also das, was du als Feedback als Gast oder von Gästen bekommst, es ist eine wahnsinnig spannende und tolle Branche. Deswegen würde ich erstmal generell für die Branche werben und da an zweiter Stelle dann für Immergrün. Weil es gibt so viele tolle Systeme draußen. Das muss nicht immer gut sein, aber klar, ich selber würde mich persönlich freuen, wenn Menschen, und das machen zum Glück viele, aktuell so 40, 50 Monate, die sich für uns interessieren als Franchise-Interessenten. Und warum für Immergrün? Ich glaube, was uns wirklich auszeichnet, ist halt so dieses familiäre. Also wir sind, glaube ich, obwohl wir mittlerweile an die 80 Filialen haben, sind wir ein sehr familiäres, enges, emotionales, persönliches Franchise-System. Ich glaube, jeder, der bei uns eintritt, weiß, dass ich mich auch als Person sehr für die Menschen interessiere, für ihren Background und auch hier für den Werdegang. Das ist vielleicht nicht ganz typisch und das, ich glaube, das wissen viele Menschen zu schätzen. Und wir arbeiten natürlich mit Immergrün, nicht ausschließlich Immergrün, aber in einer Branche durch das Thema vegan-vegetarische Ernährung. Das ist ja wahrscheinlich auch schon bei dir oft Thema gewesen. Das ist ein Wachstumsthema. Ich will es jetzt nicht ein Hype-Thema nennen, weil wir reden ja nicht um 30-40% Wachstum in diesem Marktbereich mehr, der ist ja schon relativ stark geworden. Aber es ist eine interessante Branche mit einem starken Wachstumspotenzial. Und gerade jetzt auch, Thorsten, wo viele sagen, boah, vielleicht in dieser sag mal Weltwirtschaftslage, die wir gerade haben, selbstständig machen. Gerade in so einer Lage habe ich auch echt viele Chancen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Aber das, was draußen am Mietniveau passiert, also Franchise-Nehmer mieten ja ihre Flächen im Regelfall selber an, wahrscheinlich gleich nochmal mehr zu, da habe ich natürlich echte Chancen, weil die Mieten sinken natürlich erheblich in allen Bereichen. Das heißt, wo Risiken sind, sind aber wieder auch Chancen auch in der jetzigen Zeit.
Ja, was würdest du sagen, sind so klassische Bindungselemente, also die wirklich einen Franchise-Nehmer bei Immergrün halten?
Ja, das haben wir, ist uns auch teilweise manches erst bewusst von den letzten 2-3 Jahren. Also das heißt, nimm mal ein Beispiel das Thema Warenversorgung. Wir haben seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung mit unserem Hauptlogistiker, das ist die Firma Transgourmet. Das heißt, wir haben eigentlich 2, maximal 3 Logistiker, die uns beliefern und diese ständige Warenverfügbarkeit. Du hättest als Einzelunternehmer in den letzten Monaten in der Systemgastronomie arge Probleme gehabt, überhaupt Waren zu bekommen. Frischwaren natürlich noch, aber gewisse systemische Waren bei uns sind das mal beispielsweise Dressings oder auch irgendwelche Tiefkühlfrüchte, die kriegst du einfach nicht. Das heißt, wir haben eine garantierte Lieferstabilität. Unsere Partner können sich darauf verlassen. Klar, es fallen auch mal 1, 2 Artikel aus, aber Warenversorgung ist gesichert. Das ist ein hohes Gut, weil wenn ich keine Ware habe, kann ich keinen Menschen glücklich machen und kann auch keinen Umsatz für mich generieren. Das Erste, darum kümmern wir uns auch intensiv. Also das Thema Einkauf, Produktentwicklung, das ist ganz erheblich. Produktentwicklung als zweites Stichwort. Wir entwickeln uns bei Immergrün seit Jahren weiter. Manchmal hätte ich es gerne schneller, manchmal ist es zu schnell. Aber wir haben halt ein eigenes Produktentwicklungsteam, beziehungsweise vor allem eine Person bei uns, die sich nur um das Thema Produktentwicklung kümmert. Und als Einzelunternehmer draußen müsste ich diesen Teilbereich ja selber abdecken. Das heißt, Produktentwicklung, Einkauf, das sind Themen, werden dem Franchise-Partner komplett abgenommen. Er kann sich eigentlich auch mit anderen Bindungselementen, wenn du sagtest, voll auf sein Team, auf seine Kennzahlen und auf seine Gäste fokussieren. Ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht sagen, das bieten wir bei Immergrün. Ich habe nicht unbedingt über andere Franchise-Systeme, ich kann es nur aus meiner Situation sprechen. Der Partner kann sich auf das, was wichtig ist, die Gastbedürfnisse, kann er sich konzentrieren.
Ja, das finde ich immer ganz spannend, weil du das auch gerade so betont hast. Ich erlebe es häufig, dass Menschen, die sich für Franchise interessieren und jetzt für ein bestimmtes Franchise-System interessieren, manchmal sich gar nicht so im Klaren drüber sind, weil die immer nur so diese Endkundenmarke sehen, was eigentlich die eigentliche Aufgabe dann ist, wenn man Franchise-Nehmer ist.
Ja.
Du hast ja schon angeteasert, kannst du nochmal zusammenfassen, was ist wirklich aus deiner Sicht die Aufgabe eines guten, erfolgreichen Franchise-Nehmers bei Immergrün?
Ja, manchmal, Thorsten, manchmal frage ich mich auch, ob ich das oder wir das auch immer selber noch so ausreichend verkörpern, verkaufen, weil ich sehe, bei manchen Franchise-Interessenten ist das auch nach diversen Gesprächen immer noch nicht ganz klar. Also es geht darum, und das hatte dein Gast mal, der Stefan, hier auch schon mal sehr gut angesprochen, es geht darum, ein klares Verständnis über die Rollenverteilung zu haben. Das heißt, was macht ein Franchise-Unternehmer? Und was macht der Franchise-Geber? Der Franchise-Unternehmer bei uns ist zuständig für den Gastkontakt, das heißt für die Umsetzung unserer Rezepturen, Rezepte, Serviceversprechen am Gast. Das heißt, er löst ja das ein durch sein Team, was wir draußen mit der Marke seit Jahren versprechen, nämlich dass der Gast ultrafrische Produkte bekommt, zu jeder Tageszeit das Sortiment erhält, in höchster Qualität zu dem akzeptablen, vernünftigen, wertbasierten Preis. Und das ist er mit seinem Team in der Verantwortung. Er muss sich nicht um Produktentwicklung kümmern. Und offen gesagt bin ich dann auch immer hellrühriger geworden, wenn ich Franchise-Interessenten habe. Das ist so ein Irrtum, den wir auch mal in meinem Buch ansprechen. Das ist so ein Irrtum, dass ein Franchise-Nehmer glaubt, er müsste und könnte Systementwicklung betreiben. Nein, das ist unsere Aufgabe. Wir entwickeln System, Marke, Marketing, CI und natürlich auch Rezepturen weiter. Er muss sie vor Ort perfekt umsetzen, denn das können wir nicht. Morgens da sagen, wir sind kein guter Betreiber, wir als Systemgeber jetzt in dem Fall kein guter Betreiber von Filialen. Und ich kann es mit Fug und Recht sagen, Thorsten, du weißt das, wir haben das schon versucht und das sind wir nicht. Deswegen, jeder muss einfach seine Rolle leben. Das ist ja wie in einer Fußballmannschaft. Also da fängt auch nicht an, der Torwart plötzlich nach vorne zu laufen und meint, außer vielleicht in der letzten Minute bei der Ecke, aber sonst 90 Minuten nicht. Also jeder hat seine Rolle und das muss den Franchise-Partner klar sein. Und es ist vor allen Dingen eine, also ich rede jetzt gerade lang, aber es ist vor allen Dingen eine Aufgabe, er motiviert, kontrolliert, führt sein Team und er muss absolute Kontrolle über Prozess und Kennzahlen haben. Also ein Mensch, der ohne Kennzahleninteresse, ohne wirtschaftliches Interesse, ohne Interesse an Geld in die Systemgastronomie einsteigt, der wird scheitern. Und leider habe ich das erlebt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es ja auch immer heißt, dass die Systemgastronomie zumindest im Franchise für Quereinsteiger sehr gut geeignet ist, weil das Gastronomische, nicht mehr das streng Gastronomische, ja gar nicht so im Vordergrund steht. Klar, sicherlich hilft es, wenn man aus der Gastronomie kommt und hat da Personalerfahrung. Aber das kann man ja auch aus anderen Branchen mitnehmen. Wie sieht das Thema Quereinsteiger bei Immergrün aus?
Thorsten, wir haben bei uns in der internen Bewertung von neuen Interessenten ein sogenanntes Scoring-Modell. Das heißt, wir bewerten unsere Partner nach verschiedensten, klingt vielleicht blöd, aber qualitativen Kriterien. Das heißt, welchen Background hat er, wo kommt er her, was hat er bisher gemacht, und versuchen das ja deswegen Scoring-Modell zu quantifizieren. Und da ist ein für uns ganz wichtiger Punkt halt auch, hat er im Vorfeld Führungserfahrung, kaufmännische Erfahrung gehabt. Für uns ist kaufmännische Erfahrung zu haben außerhalb der Gastronomie wichtiger als gastronomische Erfahrung. Also ein klassisches Beispiel, kennst du ja, ein Koch, der sich bei uns bewirbt, vielleicht sehr kreativ tätig war in seinem vorigen Beruf, ist jetzt für uns eher ein Negativmakel, weil er natürlich nicht rational, kaufmännisch, kennzahlenorientiert an die Sache rangeht. Die Gastronomie, ich will sie jetzt nicht, oder die Systemgastronomie, ich will sie jetzt nicht, sagen wir mal, entromantisieren, aber es ist ein ganz knallhartes Business, wo es halt um Kennzahlen geht. Wenn ein Franchise-Partner, und Thorsten, du weißt, das haben wir auch bei uns schon gehabt, kein Interesse daran hat, einen sogenannten, wir haben bei uns halt einen Erfolgsrechner, ein internes Controlling-Tool, das wir zur Verfügung stellen, dieses zu führen und wartet 2-3 Monate auf seine BWA, dann ist der Zeitpunkt einfach zu spät. Dann kann ich als Unternehmer nicht mehr eingreifen, kann nicht mehr handeln. Ich muss einfach Lust daran haben, meine Leistungen mit der Filiale am Gast auch zu benchmarken, zu kontrollieren. Und das geht nun mal über Kennzahlen nur.
Ja, kannst du noch ein bisschen weiter vielleicht ausführen, wie für euch der, ich sag mal, in Anführungsstrichen optimale Franchise-Partner aussieht? Also klar, für euch, Prio A, hast du gesagt, kaufmännische Kenntnisse. Oder zumindest den Willen, sich das auch anzueignen und damit zu arbeiten. Das ist ja oftmals das Entscheidende.
Ja, und die anderen Kriterien sind viel, viel schwieriger. Weißt du, es gibt K.O.-Kriterien. Also wenn einer ein gewisses Eigenkapital nicht hat, das weißt du selber, dann kommt dafür eine Finanzierung nicht in Frage. Wenn einer irgendwelche Einträge hat, in welchen Akten auch nicht. Also darüber müssen wir nicht reden. Es ist viel schwieriger herauszufinden, ob er von seiner mentalen Eignung für eine Selbstständigkeit bei uns, bei Immergrün oder allgemein im Franchise geeignet ist. Und für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt ist, wie reflektiert ist der Mensch zu sich selber, zu seiner eigenen Geschichte. Also ich habe ja oft, bei uns bewerben sich meist Menschen, entweder sind sie am Anfang ihrer unternehmerischen Laufbahn, also klassisch nach dem Studium, vielleicht Mitte 20, oder sie haben die erste Karriere hinter sich. Und wenn ich Menschen, das sind die meisten, die erste Karriere hinter sich haben, die bewerben sich dann bei uns. Und wenn ich dann über den Lebenslauf spreche und die erzählen mir ihre Geschichte und die Geschichte hat dann ein paar Brüche und diese Brüche in der Geschichte sind immer in der Verantwortung von anderen und der Partner oder der potenzielle Partner reflektiert nie auf sich, dann ist das für mich schon faktisch ein K.O.-Kriterium, weil ich brauche selbst reflektierte Menschen. So bin ich oder sehe ich uns auch, ehrlich gesagt, als Systemgeber, dass wir Fehler anerkennen, zu Fehlern stehen und dann daran abarbeiten und an den Fehlern. Und deswegen brauchen wir Menschen, die für sich, für den Umgang mit ihren eigenen Teams selbst reflektiert sind. Und das herauszufinden, weißt du, das ist ja das Problem. Das kannst du halt nur, deswegen machen wir das in so einer interessanten Phase auch durch viele Treffen. Das kannst du ja nicht durch ein Assessment Center oder durch ein Arbeitszeugnis. Also das ist für mich total überholt. Also mich interessieren auch gar keine Arbeitszeugnisse oder Lebensläufe. Meist gucke ich sie mir gar nicht an und nicht, weil ich so faul bin. Das vielleicht auch manchmal, aber im Endeffekt, weil ich da nichts rausziehe. Also die Häufigkeit von Treffen, den Menschen kennenzulernen, vielleicht auch mal in der Stresssituation schon zu erleben, wie reagiert er, wie souverän reagiert er, wie zielstrebig wirkt er, wie beharrlich wirkt er auch. Also ein Mensch natürlich, der, wenn wir uns mal vielleicht 1-2 Wochen nicht melden, gar nicht mehr bei uns hinterherfragt. Ja, das kann ich dann auch schon im Endeffekt, schon wie ich so sage, abhaken, weil dann keine Beharrlichkeit da ist. Deswegen gibt es leider nicht diese Handvoll Top-10-Kriterien, die ich dir nennen könnte, sondern es sind Momente aus vielen Gesprächen, die wir mit dem Partner haben, aber auch, wo wir den neuen Partner, bestehenden Partner mal zuführen und sagen, bitte hospitier dort an der Stelle. Und dann kriege ich wiederum Feedback von unseren langgedienten Franchise-Partnern.
Ja, das finde ich übrigens auch ganz wichtig. Also ich habe ja die dann im Finanzierungsprozess bei mir sitzen und es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich tatsächlich da dann Interessenten sitzen habe, die, wenn es gut geht, mal eine Filiale gesehen haben oder zwei. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man doch ein Interesse an sowas hat, warum man sich nicht, ich meine, Immergrün hat knapp 70 Filialen, warum man nicht einfach sagt, ich gucke mir so viele Filialen einfach mal an wie möglich und spreche mit so vielen Franchise-Nehmern wie möglich, auch mit unterschiedlichen Typen.
Ja, den Fehler, Thorsten, haben wir aber selber auch gemacht. Also du kennst das ja, wir sind teilweise schnell gewachsen und haben dann auch wirklich den Auswahlprozess, das gilt an mich, an uns, haben den nicht eng genug gefahren. Und das haben wir jetzt halt komplett geändert. Die Partner müssen in Filialen rein, sie müssen mitarbeiten, sie müssen mit anderen Partnern in Kontakt treten. Wir müssen sie öfters treffen. Es geht einfach nur über die Anzahl oder die Häufigkeit der Treffen, des Austausches, den wir mit ihnen haben.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich hatte ja schon mehrfach erwähnt in anderen Folgen auch, ich finde intrinsische Motivation einfach ganz wichtig und für mich wäre es logisch, wenn ich mich dafür interessiere. Ich habe mich auch mal für Immergrün interessiert, nicht weil ich irgendwie irgendwo mal zufällig eine Filiale gesehen habe, sondern ich habe mir extrem viele Filialen angeguckt und ich dachte eigentlich, auch andere würden so agieren, um doch zu gucken, womit setze ich mich da überhaupt auseinander, weil letztendlich investiert man da Geld rein.
Viel Geld.
Rein und da sollte man doch mal drauf achten.
Thorsten, das haben wir oft schon gesprochen, das wundert mich sowieso immer. Es wird ja so viel Geld in diese Branche investiert und auch in Immergrün-Filialen investiert, dass man genau so, muss man eigentlich sagen, nachlässig so oder fahrlässig sich über ein neues Geschäftsmodell, seine Zukunft, einen Riesenabschnitt seines Lebens ja auch sag mal, investiert und nicht investiert in die Vorauswahl. Also das verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht, aber wir müssen akzeptieren, dass das so ist. Selbst bei so hohen Summen werden leichtfertige Entscheidungen getroffen. Und da müssen wir den Partner halt vorab halten. Also da ist dann unsere Fürsorgepflicht greift da. Und das muss die auch in den letzten Jahren erleben. Die müssen wir und leben wir viel stärker. Aber die haben wir nicht zu jeder immeren Zeit so gelebt.
Ja. Okay, also das heißt, ihr forciert dann auch tatsächlich stärker, dass die in der Hospitation, also ihr macht es zur Auflage, würde ich mal sagen, genau, ist eine Bedingung, dass die hospitieren.
Hospitation, aber auch manchmal nur einfache Telefonate mit bestehenden Partnern. Weil der bestehende Partner gibt auch immer eine andere Perspektive auf mich, auf unser System wieder, als ich es selber mache. Das ist ja ganz logisch. Deswegen sollen die halt ein breites Spektrum an Meinungen über uns bekommen, die neuen Franchise-Interessenten. Und das machen wir, steht nirgendwo, aber wir leben es so faktisch zur Pflicht.
Ja, aber gebt ihr vor, mit wem die sprechen sollen, optimalerweise? Oder?
Nee, wir geben Empfehlungen. Und zwar sind die Empfehlungen meist so ausgelegt, dass, ich nehme mal ein Beispiel, ein Mensch mit einem anderen kulturellen Background öffnet sich anders, wenn er mit Menschen aus seinem eigenen Kulturkreis sprechen kann.
Okay.
Das heißt, das versuchen wir immer zu berücksichtigen. Oder auch vom Alter, wenn sich bei uns ein 25-Jähriger bewirbt, dann versuchen wir auch denen in Kontakt zu setzen mit Franchise-Partnern, die auch im ähnlichen Alter waren oder noch sind. Damit auf Augenhöhe gesprochen werden kann. Das kann, wie gesagt, altersbedingt sein, das kann räumlich bedingt auch manchmal sein, damit es einfacher ist, auch sich persönlich zu treffen, aber auch kulturell bedingt. Also wir sind einfach Match zu finden, dass die eine Gesprächsbasis finden. Ne?
Okay. Wenn sich jetzt jemand dann für euch entschieden hat, wie funktioniert das mit dem Thema Standort? Muss er selber Standorte suchen? Unterstützt ihr ihn dabei?
Das geht ja meist geht das die Suche nach eigenen Standorten schief. Also deswegen, ich habe das, glaube ich, in meinen ganzen Jahren nicht erlebt. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es nicht eine Filiale ist wirklich, oder die Immobilie der Filiale von dem Franchise-Partner gebraucht worden. Also wir kümmern uns darum, beidseitig, also wir als Systemzentrale erstmal direkt. Natürlich haben wir immer gute Immobilienkontakte, meist aber eher aus der Historie in den Center-Bereich hinein. Als auch, ich glaube, war bei dir schon mal Gast, der Sascha Pillmann-Bär.
Genau.
Ist halt bei uns auch ein enges Teammitglied, zwar als Dienstleister, aber gefühlt als Mitglied unseres Teams. Auch wenn er mich hier so ein bisschen gedisst hat. Aber er hat recht. Müsst euch wieder anhören, die Folge mit den Verhandlungsfähigkeiten eines Markt Wiehoff. Die sind nicht ganz so weit gedehnt. Deswegen haben wir auch den Sascha Pillmann-Bär mit seinem Partner, dem Sascha Nommer, an Bord genommen. Die kümmern sich deutschlandweit um die Suche nach neuen Immobilien. Sie suchen nicht nur, sie verhandeln die auch. Und was die dort wirklich für unsere Partner rausholen, ist gigantisch. Klar, die kosten auch ein paar Euro, natürlich, weil es eine Maklerleistung oder annähernde Maklerleistung ist. Aber das rentiert sich. Und das muss man sagen, das ist sehr gut investiertes Geld. Und wir sind sehr happy mit der Partnerschaft.
Okay. Setzt ihr da eine gewisse Flexibilität voraus? Weil mit 70 Standorten ist wahrscheinlich nicht immer der Wunschstandort noch frei von Interessenten.
Ich glaube sogar, Thorsten, wir haben sogar morgen die 80, nächste Woche die 80. Filiale schon.
Okay, sehr gut.
Wurde mir gestern selber erst gesagt.
Sehr gut. Morgen heißt, wo sind wir eigentlich gerade? Im November 2022. Ja. Je nachdem war mal die Folge, die wird man in 10 Jahren noch hören. damit du weißt, in welchem Zeitraum wir hier gerade sind. Ist es für euch wichtig, dass ein Franchise-Nehmer tatsächlich am Standort auch lebt oder könnte der theoretisch auch sagen, der Standort ist 80 Kilometer entfernt oder 100, fahre ich jeden Tag?
Genau, der könnte 80 Kilometer entfernt sein, wenn er umzieht.
Ja.
Also das haben wir ja auch gelernt. Nein, also räumliche Distanzen zur Filiale sind wirklich tödlich. Also klar, wir reden jetzt nicht über 10, 15 Fahrminuten, aber wir reden darüber hinaus, wenn eine Hin- und Rückreise 2 Stunden, 2,5 Stunden, 3 Stunden in Anspruch nimmt, dann bin ich nie nah genug dran. Das belastet das Familienleben potenziell, das laucht mich körperlich auf Dauer als Unternehmer aus. Und die Zeit, die 3 Stunden, sind ja besser in der Filiale investiert oder in der Familie als im Reisemittel, also egal ob Auto oder Bahn. Also das ist für uns schon eine Bedingung. Mittlerweile, weil wir die Fehler gemacht haben. Also ich rede ja auch immer aus eigenen Fehlern. Wir haben es ja zugelassen, dass Partner über die Distanz Filialen betrieben haben. Und es ist, ich glaube, ich kann sagen, nie gut gegangen.
Okay. Wie steht ihr zu dem Thema Gründerteams?
Ja.
Also ihr seid ja selber ein Gründerteam als Franchise-Geber.
Jetzt nimmt der Thorsten, hier kann ich mal sagen, Themen auf, die wir die letzten Wochen doch öfters mal hatten. Aber Thorsten, die haben ja echt eine riesen Relevanz. Ja, wir waren Gründer-Trio, der Thorsten, Axel und ich, also meine Gründungsfreunde und Gründungspartner. Und da ist es außergewöhnlich gut gegangen. Aber ich glaube, außergewöhnlich ist auch eine Ausnahme. Und für uns sind Gründerduos mittlerweile wirklich kritisch. Kritisch, warum, könnte man fragen, denn viele denken ja, ein Gründerduo, das kann sich unterstützen. Der eine übernimmt die kaufmännische Funktion, der andere die operative Funktion. Das ist doch ein Perfect Match. Nee, das ist es nicht, weil es wird generell keine Verantwortung übernommen. Beide zeigen mit den Fingern auf sich. Der eine zeigt auf den Finger wegen der kaufmännischen Kontrolle, der andere wegen der operativen vielleicht Defizite. Und meist sorgt es dafür, dass Duos Verantwortung oder keiner die Verantwortung übernimmt. Oder, anderes Negativbeispiel, Duos tragen den, wenn es Pärchen sind beispielsweise, tragen natürlich das Familienleben mit rein oder tragen den Job in die Familie rein. Also auch sehr, sehr kritisch auch erlebt. Das ist, leider habe ich unter Immergrund auch dann Trennung schon erlebt, wo Pärchen zusammen gestartet sind. Und ehrlich gesagt, auch durch Immergrün dann, durch die Geschäftstätigkeit, ist wahrscheinlich auch das Privatleben auseinandergerissen worden. Und ich erlebe es also, wie gesagt, aus beider Hinsicht. Deswegen sind wir sehr vorsichtig mit Duos. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber bei dem besagten Modell, wo wir unsere Partner bewerten, ist das auf jeden Fall ein Malus, dass man, wenn man ein Duo ist.
Ja, also ich kann das ja selber bestätigen.
Ja.
Will da auch gar nicht so viel spoilern, weil da ja selber nochmal eine Folge zu kommen wird. Und ich habe auch, ich glaube, ich habe es mal an einer anderen Stelle auch gesagt, ich habe meine Diplomarbeit zum Thema Gründerteams geschrieben. Und auch in der Literatur, muss man ja dann immer sagen, und in der Hochschule wird das ja auch sehr kritisch beäugelt. Gründerteams, klar, es gibt gewisse Vorteile, aber letztendlich überwiegen fast die Nachteile. Da mache ich vielleicht nochmal eine separate Folge
also
zu.
Erstmal, Thorsten, wusste ich gar nicht, dass du das gemacht hattest, schon immer im Rahmen des Studiums. Spannend.
Diplomarbeit geschrieben.
Ja, das hätte ich auch nicht erwartet.
Aber. Nee, das war wirklich mega spannend. Also ist auf jeden Fall mal wert, eine separate Folge auch zu machen. Aber was wir ja mal hatten, oder was mir aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde, dass viele Franchise-Geber tatsächlich Gründerteams sind und das da auch über Jahre erfolgreich funktioniert. Also es ist jetzt keine These, die wissenschaftlich bewiesen ist, aber da scheint es besser zu funktionieren als auf Franchise-Nehmer-Ebene, warum auch immer.
Aber ich wüsste, also wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ich hatte da keine Antwort drauf. Jetzt, wo du es gerade noch mal ansprichst, mir überlegt, ich glaube, es kann ein Grund sein, also jetzt mal nur spekulativ hier. Bei uns bei Immergrün war es so, es haben sich durch die erste Filiale und dann die zweite und dadurch haben wir das Franchise-System aufgeholt, direkt sehr viele Handlungsfelder ergeben. Also das heißt, ein Aufbau einer Systemzentrale lässt ja quasi automatisch so viele Handlungsfelder entstehen, dass Nischen für jeden Einzelnen entstehen, wo er auch wirklich tätig werden kann. Klar, die Verantwortungsübernahme ist immer noch das andere. Aber es entsteht viel mehr Spielraum zum Handeln, abgestimmten Handeln, als in einem Filialbetrieb. Mag sein, dass Duos auf 2, 3 Filialen auch wiederum besser funktionieren. Aber auf einer Filiale, wo dann das Pärchen beispielsweise morgens um 7 Uhr zusammen hinfährt und den ganzen Arbeitsalltag dort miteinander verbringt, funktioniert es, glaube ich, nicht gut. Vielleicht ist das in der Systemzentrale, aber ich weiß es auch nicht, draußen. Vielleicht ist es da doch dann etwas einfacher.
Ja. Aber wie gesagt, auch auf Franchise-Nehmer-Seite gibt es ja auch Positivbeispiele. Wenn man Immergrün Berlin beispielsweise nimmt, Christian Greil, ist kein klassisches Gründerteam, aber er macht das ja sehr eng, wenn er mit seiner Frau zusammen.
Ja. Ne? Eine Filiale. Ja. Das heißt, ganz klar verteilt die Rolle.
Ja, das wäre gleich die nächste Frage. Erwartet ihr, dass Franchise-Nehmer das Potenzial in sich auch selber sehen, zu sagen, ich möchte mehrere Filialen machen? Oder geht ihr d'accord damit, wenn er sagt, ich bin eigentlich zufrieden hier mit einer Filiale und das ist so mein Modell für die Zukunft?
Ja und nein. Also grundsätzlich erstmal nein. Damit sind wir nicht d'accord. Also wir erwarten oder wir suchen unternehmerisch geprägte Partner, die eine, weiß ja selber, die ganze Berufsleute in eine Multi-Unit-Partnerschaft eingehen. Also das heißt 2, 3, 4, 5 Filialen mit uns zusammen aufbauen, eine Region erschließen. Nun gibt es aber auch Regionen, muss man sagen, die sind doch abgelegen. Jetzt mal aus Friesland denke, da gibt es dann vielleicht eine Stadt und da kann man auch dann wirklich nur mit gutem Gewissens eine Person eine Filiale machen lassen, weil sonst die Reisedistanzen zu groß werden. Also die Ausnahme ist dann diese Situation. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, natürlich Einzelpartnerschaften eingehen, aber eigentlich mit der Perspektive suchen wir Unternehmer, die darauf aus sind, 3, 4, 5 Filialen zu betreiben.
Ja, ist ganz spannend. Würdest du sagen, ihr sucht Unternehmer oder ihr sucht Gastgeber? Oder beides? Oder geht beides?
Ich habe für beides eine gute und schlechte Erfahrung gerade. Deswegen überlege ich gerade, wen ich bei uns im System als Unternehmer gesehen hätte. Wie du gerade sagtest, mehr als Gastgeber. Ich glaube, grundsätzlich musst du erstmal guter Gastgeber sein. Du musst, weil wenn du ein guter Gastgeber bist, dann lässt du gewisse, in der System, was du mir hygienische Zustände nicht schleifen, dann lässt du gewisse Service-Situationen nicht zu, dann lässt du aber auch gewisse Warenauslagen, Produktqualitäten nicht schleifen, wenn du dich als Gastgeber, wenn du dich wirklich dem Gast verpflichtet fühlst. Ne?
Und kannst vermutlich auch dein Team besser schulen, motivieren,
genau,
dann, durch Vorbild, Vorleben.
So, und ich glaube, wir sind so stark genug mittlerweile, dass man das notwendige kaufmännische Rüstzeug, was man braucht, nämlich den besagten internen Erfolgsrechner, plus natürlich gewisse Schichtplanungs- und andere Controlling-Tätigkeiten, dass man das auch einem komplett untrainierten oder nicht kaufmännisch geprägten beibringen kann, wenn der Wille da ist, es zu lernen. Also es scheitert meist nicht, es scheitert nie am Intellekt, also das muss man ganz klar sagen.
Ja, am Willen.
Am Willen ist oder auch am Verständnis, warum ist diese Kontrolle, diese so enge Kontrolle auf Wochenbasis meine BWA zu kennen und Deckungsbeiträge zu kennen, warum ist das denn so entscheidend? Na, entscheidend, weil ich nur dann handeln kann, wenn was aus dem Ruder läuft und ich bin ganz nah dran auf Tagesbasis, dann weiß ich ja eher, wo kommt denn der Punkt her, warum ist das aus dem Ruder gelaufen, wo muss ich nochmal ansetzen? Wenn dieses Verständnis da ist, dann brauche ich keinen Kaufmensch vorgeprägt, deswegen Frage eher der Gastgeber. Das muss ich ja an das Gast geben. Ja,
aber mit dem Willen, unternehmerisch zu entwickeln.
Ja, das ist.
Ich meine, muss an sich ja auch vorausgesetzt sein, wenn man in das Thema Selbstständigkeit reingeht. Irgendwo muss das ja so ein bisschen gegeben sein. Ich hatte die Frage nur gestellt, weil ich hatte einen Podcast mit Chris Brede, der nicht im Franchise, der war ganz kurz im Franchise und der hatte gesagt, an sich sieht er das jetzt so, also wir haben, da war Franchise jetzt nicht so stark im Fokus, aber ich fand den Ansatz ganz interessant. Er hat gesagt, wenn ich ein mega guter Gastgeber und Gastronom bin, dann mache ich es vermutlich selber. Dann kaufe ich mir keine Franchise-Lizenz. Wenn ich aber unternehmerisch geprägt bin und sage, ich möchte eigentlich mehr machen, mehrere Standorte, dann würde er, das war jetzt seine Meinung, dann würde er auf jeden Fall zu einer Franchise-Lizenz tendieren, weil man halt einfach schneller und einfacher dann auch expandieren kann. Fand ich eigentlich ganz interessanten Ansatz.
Ja, kann ich nachvollziehen. Vielleicht aber ist diese Wertung auch, hängt auch vom Reifegrad der Systeme ab natürlich. Also wenn ich wahrscheinlich bei McDonald's als Franchise-Nehmer einsteige, dann ist das Thema Gastorientierung sicherlich doch immer ein anderes Thema, als es bei uns bei Immogen gelebt wird und gelebt werden muss. Aber ich kann die Aussage nachvollziehen. Ja, deswegen habe ich mir auch so schwer getan mit der Antwort, weil letztendlich brauchen wir natürlich, also ein mega erfolgreicher Franchise-Unternehmer braucht beides. Also ohne Rechnen, ohne den Willen, Geld zu verdienen, geht's nicht. Aber ja gut, die Basis ist nun mal der Mehrwert beim Gast, ne? Der muss
das Geschäft entstehen. Wenn sich der Interessent jetzt für euch entschieden hat und es soll losgehen, wie unterstützt ihr ihn erstmal in der Schulung? Was gibt es für eine Schulung?
Also vorausgesetzt, Thorsten, ist ja immer, er hat schon eine Filiale, also er hat eine Immobilie. Ne? Weil dann kommst ja erstmal du ins Spiel. Ne?
Genau,
ja,
das also, nehmen wir jetzt mal als Gesetz. Genau, er hat eine Immobilie, er hat eine Finanzierung.
Finanzierung ist da. So, dann geht es erstmal im ersten Step darum, zu planen. Also wir planen natürlich auch den Ladenbau, also wir und unsere Teams, Grundrissplanung, Architekturplanung, das machen natürlich alles wir als Systemgeber. Da wird der Partner zwar eng an Bord genommen, aber er ist eigentlich nur Zuschauer. Bei dem Prozess, wie quasi seine Filiale dann entsteht. Ist auch wichtig, weil das sind ja einfach gelebte Systemstandards, Ablaufprozesse, die sind ja wichtig da. Seine aktive Rolle beginnt eigentlich, wenn wir wissen, wann ist ein realistischer Öffnungstermin. Denn der realistische Öffnungstermin bedingt ja wieder, wann kann eine Ausbildung stattfinden. Es nützt uns ja allen nichts, wenn ich jetzt ausbilde und durch Verschiebungen haben wir ein Jahr später die Eröffnung. Dann ist die Ausbildung ja für die Katz. Aber wenn wir das wissen, wenn wir also wissen, wann kann die Filiale wirklich eröffnen, dann beginnt zuerst eine kaufmännische Schulung. Das ist vielleicht höher gesagt, als dahinter steht. Das ist eine Grundausbildung. Das heißt, dass ein Partner, der vielleicht gar nicht kaufmännisch vorgeprägt ist, dass der mit den Grundzügen des Unternehmertums in Berührung kommt. Dass er weiß, was muss ein Unternehmer tun, wo stehen, in welchen Gesetzen gewisse Rechte und Pflichten für Unternehmer, was muss er gegenüber welchen Instanzen erfüllen, zu welchen Tagen. Also so ganz so ein Basiswissen. Was wir ja alle, haben wir an anderer Stelle schon mal gesagt, was wir an alle gar nicht mehr beigebracht bekommen. Also wenn wir in der Schule heute sind, und ich kann auch sagen, ich habe einen 15-jährigen Sohn, bei dem habe ich es auch noch nicht erlebt, das Thema Unternehmertum, Geld ist einfach kein Thema in unserem Schulsystem. Und deswegen sind auch viele Franchise-Interessenten so unbedarft. Die sind vielleicht schon einmal in der Karriere gewesen, die haben vielleicht sogar eine gute Position gehabt, aber sie haben trotzdem unternehmerisch keine Ahnung, muss man mal ganz klar sagen. Und deswegen, da müssen wir ein Basiswissen so. Und das Und das 2, 3, 4 Tage sind, das hängt vom Unternehmer oder vom Franchise-Nehmer ab. Das heißt, er bekommt eine Grundschulung, er bekommt das Systemhandbuch natürlich auch, aber das Systemhandbuch ist natürlich sehr umfangreich und zugänglich zum Wissensvermittlung nicht so einfach. So, dann Motimate ist eine Software bei uns, das heißt, wir haben spielerische Wissensvermittlungstools noch, die wir ihm zur Verfügung stellen, und dann geht's erstmal ans Kern. Das heißt, er muss halt in der Filiale selber, wir haben Ausbildungsbetriebe in jeder Region, kriegt er das Basiswissen geschult. Denn auch wenn seine Rolle später am Unternehmen, an der Filiale im Schwerpunkt sein wird, so muss er die ersten Wochen, Monate einfach ganz stark von morgens bis abends, und da will ich auch nichts vormachen, 7 Tage die Woche im Betrieb sein. Und dafür muss er gerüstet sein. Er muss die Prozesse erkennen. Er muss ja nicht der Schnellste überall sein. Aber er muss jeden Mitarbeiter beurteilen können, ob die Prozesse, also Arbeitshandlung zur Erstellung unserer Produkte, richtig sind. Und da wird er dann geschult. Wenn er sehr vorgeschult ist, sind es 4, 5 Wochen, sonst sind es 6, 7 Wochen. Das hängt davon ab, wie er sich anstellt auch dann.
Okay, damit ein Interessent mal grundsätzlich ein Gefühl dafür kriegt, über was für Zeiträume spricht man. Also wenn man sagt, okay, man entscheidet sich für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Viele haben ja dann die Vorstellung, vielleicht die können in 6 Wochen einen Standort eröffnen. Habt ihr so durchschnittliche Zeit, wie lange dauert es tatsächlich? Klar, hängt immer von Standortverfügbarkeit und so weiter ab, aber ist es ein halbes Jahr, ist es 12 Monate, wo man sich darauf einstellen sollte?
Also im Best Case ist ja schon, wenn ich heute einen Interessenten, also wenn wir Interessenten kennengelernt haben, wir sagen, wir wollen zusammenarbeiten, dann ist bei uns immer so, dann schließen wir eine Reservierungsvereinbarung ab. Das heißt, wir für ein Gebiet oder eine Stadt oder einen konkreten Standort, committen wir uns beidseitig. Das heißt, wir geben ihm die Garantie, dem Franchise-Interessenten, du kannst hier die nächsten 18 Monate ganz entspannt dein Business planen, und er committet sich für uns auch für diese 18 Monate. Kann ich auch sagen, verbunden 5.000 Euro Anzahlung. Die Anzahlung wird nachher mit der Eintrittsgebühr zwar verrechnet, aber damit Verbindlichkeit entsteht. Und diese 18 Monate ist auch das realistische Szenario dann, also 12 bis 18 Monate. Das war früher, als wir nur, wie du eingangs sagtest, Center gemacht haben, ging das alles deutlich schneller. Aber jetzt durch Situationen, dass wir draußen viel bauen, Baubehörden, unkalkulierbare Prozesse bei den Behörden auch, bist du oder kannst du von Glück reden, wenn wir uns heute für dich entscheiden, dass du ein Jahr später deine Filiale geöffnet hast, dann ist das schon Best Case.
Okay. Wenn die dann eröffnet ist oder zur Eröffnung, wie sieht da die Unterstützung aus von euch als Franchise-Geber?
Also wir haben eigentlich 5 Berater draußen. Draußen heißt, wir haben 5 Personen, die systemgastronomisch extrem geschult sind, die auch schon länger bei uns sind oder auch schon lange bei uns sind, und die unterstützen als Unternehmensberater, also interne Unternehmensberater, unsere Franchise-Partner in kaufmännischen Tätigkeiten, aber auch im Rahmen von Neueröffnungen, Umschulungen oder Produktneueinführungen. Und das heißt, wenn eine Öffnung ansteht, dann sind 2 von diesen 5 von unserem Team bei dir dabei bei der Öffnung. Wie lange, da legen wir uns gar nicht drauf fest, weil der eine braucht 2 Wochen Unterstützung. Du hast nur weißt, das wird auch schon ein Fall, da waren wir, glaube ich, gefühlt nach 3, 4 Monaten noch. Nicht mit dem Zweierteam, aber dann eine Person. Also wir legen uns da nicht fest, sondern wir unterstützen so lange, wie es unternehmerisch notwendig ist. Und unterstützen heißt dann, die Personen oder die Person nachher aus unserem Team arbeitet aktiv mit, aber auch immer mit der Motivation natürlich anzuleiten. Es bringt ja nichts, wenn sie nur operativ ersetzend tätig ist. Sie muss ja das Team dahin bringen, dass es eigenständig mit dem Franchise-Partner funktioniert.
Ja, kannst du sagen, was deiner Meinung nach Franchise-Nehmer häufig unterschätzen an der, ich sag mal, Tätigkeit Franchise-Nehmer zu sein, auch gerade so am Anfang?
Ja, also gibt es natürlich viele Punkte. Also das eine hat man jetzt ausführlich gesagt, hake ich jetzt hier mal ab an der Stelle, ist die kaufmännische Kontrolle der und Führung der Filiale, weil du selber weißt, du machst mit dem Businessplan. Eigentlich würde man davon ausgehen, der Businessplan, der sitzt gedanklich, die kennen ihre Zahlen und habe ich das Gefühl, kaum ist die Filiale einen Tag geöffnet, ist alles vergessen. Also ich habe immer das Gefühl, der Businessplan war Mittel zum Zweck, Geld zu bekommen, aber nicht das, was er eigentlich sein sollte vom Verständnis. Ein Leitfaden für die ersten Monate, von dem ich auch ableite, hey, wo bin ich im Soll-Ist und was war denn jetzt nun Planung, was ist Realität? Also das geht gefühlt mit dem ersten Tag, mit dem Eröffnungsstress verloren. Das kommt noch nicht wieder, also nicht intern wieder. Das muss, wenn von uns wieder reingetragen werden.
Ja, deswegen haben wir ja auch dieses zusätzliche Produkt aufgesetzt, dass wir die jetzt noch begleiten.
Und genau, was du ja dann machst mit
dem Team. Ja, mit dem Soll-Ist-Abgleich. Und weil letztendlich ist es ja so, ich meine, das hätten wir auch in der anderen Folge schon gesagt, so ein Businessplan muss ja fortgeschrieben werden. Also was die Zahlen vor allem angeht, wenn man neue Erkenntnisse hat, weil es halt zur Abweichung kam, muss es entsprechend fortgeschrieben werden. Man muss schauen, was resultiert denn daraus? Muss man nachfinanzieren etc. pp. Was sind Handlungsmaßnahmen? Ja, kaufmännisch sehe ich auch so definitiv.
Das Kaufmännische, dann zwei Aspekte noch, dass sie nicht zu lang werden anstelle, Entschuldigung, ist die Unterschätzung, wie flexibel, negativ leider, Mitarbeiter sind. Das heißt, es wird einfach zu wenig Personal eingestellt am Anfang. Es wird davon ausgegangen, ich habe ein Team, vielleicht mit einer Sollplanung, wir erstellen eine Mitarbeiter-Sollplanung, ich brauche 10 mindestens und dann reicht auch, wenn ich 8, 9 einstelle. Das Problem ist, von diesen 8, 9 Einstellungen gehen wahrscheinlich beim Öffnungstag schon 2 verloren, weil sie den Stress in der System, das für mich auch nicht einschätzen konnten als Mitarbeiter. Das heißt, es wird systematisch, muss man ehrlich sagen, zu wenig Personal eingestellt. Und die da sind, auch als zu konstant gesehen, als wenn die wirklich mit der Vertragsunterschrift auch dann wirklich 3 Wochen später noch sind. Und dadurch kommen immer die Partner in Situationen rein, dass sie unterbesetzt sind und dass dann die Prozesse nicht so laufen können. Dann entsteht Stress bei ihm selber, beim Franchise-Partner oder bei der Franchise-Partnerin. Sie müssen selber noch stärker reingehen. Das ist halt so eine Spirale. Also man unterschätzt, wie wichtig die Quantität und Qualität ist. Also ich stelle lieber doppelt so viele Mitarbeiter anfangs ein und bilde, es kostet das dann mehr, aber bilde doppelt so viel gut aus und trenne mich dann oder sie trennen sich von mir in den ersten Wochen der Tätigkeit. Also das Thema Mitarbeitergewinnung, Führung, die Bedeutung vom großen Team wird unterschätzt. Und was auch unterschätzt wird, ich habe immer das Gefühl, dass das Partner glauben oder Franchise-Partner glauben, dass der Umsatz halt mit der Öffnung sofort automatisch da kommt. Also als wenn meine unternehmerische Tätigkeit mit der Unterschrift des Franchise-Vertrages, des Mietvertrags und der Öffnung erfüllt ist. Also dass Gäste automatisch kommen. Nein, es ist eine aktive Arbeit, eine harte Arbeit. Also selbst wenn ich heute öffne in Immergrün-Filiale und wir haben bei Immergrün halt im Regelfall zwei große Vitrinen, so was wir gerade darüber gesprochen mal, 2 große Vitrinen, dann kann ich nicht erwarten, dass die Produkte, die toll sind von uns, aber die Produkte in der Vitrine liegen, von jedem Gast, der dort vorbeiläuft, am Anfang sofort wahrgenommen werden. Es dauert halt einfach eine enorme Zeit und ich muss beharrlich in eine gewisse Produktanzahl, in Warendruck investieren. Und ehrlich gesagt, muss ich mal dann die Lanze für unsere ganzen Franchise-Partner brechen, die mal einen anderen Kultur-Background haben. Die verstehen es meist besser. Also ein türkischstämmiger Franchise-Partner versteht, was Warendruck bedeutet, viel besser, als es wir verstehen vielleicht. Ich muss über Wochen in Ware investieren. Habe ich am Tagesende Abschreibung, also Warenwegwürfe? Natürlich habe ich die am Ende. Aber das ist ein Investment. Ich muss mir meine Kundschaft aufbauen. Und diese Geduld, in Kundschaft zu investieren und nicht vom ersten Tag an meine Abschreibung zu minimieren. Ich verstehe es bis zum heutigen Tag nicht, aber es kommt leider immer wieder vor. Ja,
was sogar im Businessplan so abgebildet ist, weil wir in den Monaten immer höhere Wareneinsätze planen, genau deswegen, wegen Promotions, Wegwurf und so weiter und so fort.
Da ist ja genau das. Da ist der Businessplan nicht mehr wirklich im Mindset drin und die Partner und die Menschen, die Unternehmer sehen vor Ort den Warenwegwurf, der tut weh. Mir tut es auch weh, Ware wegzuwerfen. Aber es gibt ja auch andere Apps. Ich kann auch Ware abholen lassen mit Too Good To Go oder ich kann sie verschenken. Also ich muss sie ja nicht in den Müll schmeißen. Das heißt, wenn es moralische Gründe sind, Ware nicht wegwerfen zu wollen und deswegen weniger zu produzieren, dann kann ich sie zumindest anderen Menschen zugutekommen lassen. Aber ich muss nun mal damit kalkulieren, dass ich erstmal sehr viel überproduziere, um Menschen zu adressieren mit Warendruck.
Ja. Was ich noch häufig erlebe, ist, dass Warendruck, gebe ich dir völlig recht, dass der meistens nicht ausreichend ist, aber auch, dass nicht das Verständnis da ist, dass Gastronomie auch immer Verkauf ist. Ja. Ich muss die Leute ranholen, muss sie davon überzeugen, einen Wrap zu essen. Ich muss ihnen erklären, was ein Wrap ist, warum das so geil ist und warum es auch geil ist, neben dem Wrap noch einen Saft dazu zu nehmen oder was auch immer. Ich muss Muss einfach verkaufen.
Und weißt du, Thorsten, diese Begeisterung, was du gerade sagtest, Empfehlung abgeben, selber über seine Erfahrung zu reden, das passiert ja nicht zum Gast, aber der Kernfehler ist, der Unternehmer macht es zu seinem eigenen Team schon nicht. Ja, das heißt, genau, wenn der Unternehmer es zu seinem Team nicht vorlebt, das Feuer nicht dort entfacht, gut, wie soll der Mitarbeiter dann brennen und das weitergeben? Das ist halt so eine, ja, es wird eigentlich so getan, Rollo auf, Verträge unterzeichnet, jetzt läuft's. Und das ist halt nicht, du sagst ja selber, es ist viel Pflege, es ist viel Verkauf notwendig, um dahin zu kommen, was man mal im Businessplan sich als Ziel gesetzt hat.
Ja, definitiv. Fällt dir noch irgendwas ein, was häufig unterschätzt wird? Wobei wahrscheinlich immer so abgefrühstückt jetzt erstmal.
Jetzt gerade, uns würden viele Dinge einfach jetzt ad hoc gerade nicht draußen. Ich glaube, das waren erstmal so die wesentlichsten, hätte ich jetzt gesagt.
Wenn die erste Filiale jetzt läuft, hat es schon gesagt, ihr wünscht euch auf jeden Fall, dass Franchise-Nehmer auch open-minded sind, mehrere Filialen zu machen. Gibt es noch andere, ich sag mal, Karrieremöglichkeiten im System? Also wie stark kann man sich in das System noch einbinden? Ich meine, du hast ja schon eingangs gesagt, man darf die Rollen nicht vertauschen. Ne? Man ist nicht als Franchise-Nehmer an der eigentlichen Systementwicklung jetzt beteiligt, aber gibt es irgendwie Beiräte, Best-Practice-Gruppen, irgendwas dergleichen, wo man sich einbringen kann, wenn man möchte?
Also gerade natürlich auf der Produktebene ist unser Produktentwickler, der Benny, liebe Grüße an der Stelle, natürlich wirklich begeistert, wenn er Produktideen, Feedbacks bekommt. Also da sind wir offen. Das ist kein klassischer Beirat, sondern wir haben da so eine, das ist ja eine Produktentwicklungsgruppe quasi. Das sind wenige, die sich da leider engagieren. Also du weißt das ja mal so, wenn ein Franchise-Partner sich gerade selbstständig machen will, dann hat er hehre Ziele. Ist erstmal ein unternehmerischer Alltag, da ist es doch etwas weniger mit dem Engagement. Aber davon leben wir natürlich schon. Also Ideen, wir haben 2, 3 sehr aktive Franchise-Partner, die daran teilhaben und uns selber würde begeistern, wenn noch mehr an der Produktentwicklung teilnehmen. Nicht selber einfach entwickeln und dann einführen und mal testen, sondern immer abgestimmt natürlich mit uns. Das ist das eine. Was wir mal hatten, was mal interessant ist auch, wenn einer erkennt für sich, dass vielleicht das Thema Franchise-Nehmertum, Unternehmertum nicht so interessant für ihn ist. Und aber die Tätigkeit bei uns als Marke, dass er sogar einen Rollenwechsel vollzieht, also was wir öfters schon hatten, auch sehr erfolgreich, auch jetzt wieder, dass ein Franchise-Partner dann seinen Betrieb an bessere Hände vielleicht, unternehmerisch bessere Hände abgibt und dadurch bei uns aber einsteigt, Vollzeitkraft als Unternehmensberater oder Systemberater.
Ja, System, also auf die Partnerbetreuungsseite
wechselt. Ne? Also da sind wir, glaube ich, was hast du auch erlebt, glaube ich, sehr durchlässig. Und weil mir es ja auch nur darum geht, um Talente aufzuspüren, ob das Talent jetzt als Unternehmer in der Filiale steht, vielleicht da nicht so talentiert ist, aber für uns einen tollen Job machen könnte, ist das natürlich auch toll.
Ja, hast du von der Erfahrung heraus irgendwie so eine Zeitspanne, wann es Sinn macht, über eine zweite Filiale nachzudenken? Oder vielleicht kann man es auch gar nicht an der Zeit festmachen, sondern an gewissen anderen Meilenstein, dass die erste Filiale im Griff sein muss, was auch immer das heißt.
Ja, hast du schon richtig gesagt. Also im Griff sein, da geht es ja vor allen Dingen um Griff sein und zwei Aspekte. Sie muss von der Rendite her, den Kennzahlen im Griff sein und sie muss natürlich vor allen Dingen autark laufen. Also die Filiale braucht natürlich eine Struktur, wo dann der Franchise-Partner letztendlich nicht mehr für das klassische Bestellwesen, Schichteinteilung etc. erforderlich ist. Das ist der Moment. Und das wird meist auch unterschätzt, also die Zeitdauer, bis ein Team steht, bis ein Team auch wirklich so gefestigt ist, wird total unterschätzt. Ich habe früher mal immer geschrieben, das dauert 6 Monate, mittlerweile würde ich fast schon eher sagen, das dauert ein Jahr, bis mal so ein Team steht. Also selbst Monate, also gefühlt jetzt, ich habe das ja nicht recherchiert, aber selbst gefühlt sind 6 Monate so wenig. Ja, es dauert halt, du hast das selber erlebt, bis du Menschen auch in deinem eigenen Team als Franchise-Nehmer beurteilen kannst. Ne? Wann kannst du schon mal Menschen, denen du nur vor dir stehen schaust, wann weißt du, ob der wirklich echt zu dir steht, auch in schwierigen Zeiten. Das braucht halt Zeit. Ja. Deswegen so ein Jahr, hätte ich schon gesagt, sollte mindestens dazwischen liegen.
Ja, okay. Ich habe die Erfahrung ja auch selber gemacht. Also das wünsche ich natürlich niemandem, aber Krisen kommen ja meistens. Also werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen auch mal Krisen, durch die man durch muss. Da sieht man sehr gut, welche Mitarbeiter zu einem stehen. Also das kann man sagen, was du auch gesagt hast am Anfang, das hatten wir auch gemacht, dass man, wenn man weiß, man braucht 10 Mitarbeiter, ich glaube in Kassel, als wir den Citypoint eröffnet hatten, sind wir mit 21, mit einem Mitarbeiterpool von 21 Mitarbeitern gestartet. Was aber an sich schon gut war, weil A, konnte man aussortieren. Viele stellen ja auch fest, okay, das ist nicht das Richtige für mich, gehen von selber, aber da würde ich auch mal unterschreiben, auf jeden Fall mit einem größeren Pool starten.
Also, weißt du, Thorsten, auch bei allen schwierigen Zeiten, du kriegst das ja wahrscheinlich auch mit, links und rechts zu hören, wie schwierig ist, Personal zu finden. Trotzdem musst du den Mut haben, auch als Unternehmer, dich von der Person zu trennen, wo du weißt, die ändert sich halt letztendlich nicht mehr. Die kann ja in anderen Rollen, in anderen Unternehmen glücklich werden, aber bei dir, in deinem Team, in der Systemgastronomie, das ist nicht ihr Profil und die kriegst du auch nicht geändert. Und ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt, ist meine persönliche Meinung, aber nur, dass es so schwer ist, Personal zu finden, sondern es geht vom ersten Gespräch schon darauf ab, wie du dich auch deinem neuen Mitarbeiter präsentierst. Und ganz ehrlich, das muss ich leider auch sagen, Thorsten, wenn Menschen bei uns, es gibt ja auch Menschen, die haben Sprachbarrieren, weil sie vielleicht noch nicht ganz so lange in Deutschland sind. Das ist ein Problem. Also vor allem dann ein Problem, wenn die keine familiären Background-Strukturen haben. Wenn die Franchise-Partner dann Background hier haben, dann kriegen die ein wunderbares Personal, weil dann ist ein echter Zusammenhalt, das ist ein echtes Team-Business oder Family-Business, was daraus wird. Wenn die das aber nicht haben, wenn die quasi hier vor 3, 4, 5 Jahren mal aufgrund der Situation zu uns gekommen sind und diesen Background nicht haben, dann haben die Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und einfach aufgrund von Sprachbarrieren. Also ganz, ganz profane Gründe können dafür verantwortlich sein, warum ich keine Mitarbeiter finde. Weil du musst dir mal vorstellen, der Mitarbeiter, der dich als Unternehmer schlecht versteht, der wird sich auch denken, gut, warum soll ich jetzt nun da anfangen? Denn die Auswahl an Jobs ist natürlich groß. Also das ist für uns, denke ich, auch wenn es ein bisschen fies klingt, aber das ist für uns auch ein Kriterium. Wie gut spricht einer die Sprache? Und wenn er nicht gut spricht, hat er einen starken Familien-Background hier.
Okay. Wollen wir nochmal so ein paar Kennzahlen abfrühstücken für alle, die sich jetzt interessieren für Immergrün? Eintrittsgebühr liegt bei 15.000 Euro.
Erstaunlicherweise immer stabil, hast du recht, ja, 15.000 Euro. Obwohl die Kosten der Eingliederung schon teurer geworden sind, aber nein, ja. 15.000, ja.
Die laufende Franchise-Gebühr?
Sind 7,5% vom Nettoumsatz, vom monatlichen, genau. Ich weiß gar nicht, wie wir da eigentlich gesagt im Branchenschnitt liegen. Wir haben sie mal angehoben von 7, wo wir sie fast Jahrzehnte, also zumindest Jahre hatten, auf 7,5. Weil es versteht natürlich auch manche daraus nicht, wir als Systemgeber müssen halt auch, muss man sagen, stark sein, personell stark, monetär stark, damit wir gute Leistung draußen bringen. Und 7,5% ist da unsere aktuelle Gebühr, ja.
Ja. Klassische Marketinggebühr gibt's?
Nee, die ist nicht. Ja mit drin, genau, die ist mit drin.
Ist mit drin. Was erwartet ihr an Eigenkapital?
Ja, du weißt das ja selber sogar besser als ich. Also das Minimum ist ja 20.000 Euro, was wir erwarten. Und leider ist es auch oftmals das Realistische. So viele Menschen, die jetzt so viel mehr für ihre Gründung haben, gibt es dann auch nicht. Aber 20.000 ist das Minimum.
Ja, und der Gesamtkapitalbedarf liegt aktuell von...
Extrem. Ich hab gerade ein Telefonat auf dem Weg zu dir hingeführt. Da gibt es eine neue Filiale in Leipzig. Dort investiert der Franchise-Partner, ist aber die absolute unterste Benchmark, sagt er, 130.000 Euro All-In. Ist eigentlich nicht mehr marktüblich, aber die Fläche ist etwas kleiner noch. Normalerweise reden wir davon, dass wir Summen haben, SS-Summen von mittlerweile 200, 250 bis 350.000 Euro, je nach Außenlage. Vielleicht wird es sogar mal noch teurer, wenn wir jetzt Flächen, wo wir sie gerade uns anschauen, in 150, 200 Quadratmeter Innenstadtsituation machen. Wobei, auch da muss ich eins dazu sagen, ich habe das ja eingangs schon gesagt, die Chancen nehmen auch da zu. Also das heißt, wo Risiken aufgrund von vielleicht Inflationstendenzen, das heißt vielleicht sicher Inflationstendenzen da sind, haben wir Chancen auf der Marktseite, auf der Vermieterseite. Weil der Markt draußen im stationären Handel ist nicht einfach. Mietflächen werden günstiger und die Zuschüsse zu Mietflächen sind dann auch und relativieren manchmal das Investment. Aber man muss schon kalkulieren, also 250, 300, 350.000 Euro All-In-Investment für eine neue Filiale.
Ja, und du hattest ja schon gesagt, im Thema Standortakquisition seid ihr ja sehr, sehr gut aufgestellt mit Sascha und Sascha, die auch immer da versuchen, Baukostenzuschüsse,
ja,
entsprechend gute Mieten und so weiter rauszuverhandeln. Bei der Finanzierung sind wir gut aufgestellt durch die Partnerschaft zur Kronenbank.
Ja.
Oder auch zur Sparkasse Bremen ist das, ne? Die ja auch.
Genau, die ist bei uns beteiligt auch als Gesellschafter und meist ist es ja über die Partnerbank, die Kronenbank.
Genau.
Selten aber dann über die Sparkasse.
Genau, Franchise-Nehmer unterstützen wir im Finanzierungsprozess. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir Interessenten oder was du Interessenten mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich meine, das Werben für die allgemeine Systemgastronomie habe ich ja schon eingangs gemacht, das will ich ja nicht überstrapazieren. Aber trotzdem kann ich wirklich auch in dieser schwierigen Zeit nur auffordern, sich sehr viel mehr Zeit zu lassen bei so einem entscheidenden Unternehmer, schon gar keine Frage. Gucken links, rechts, was passiert natürlich in der Welt der Wirtschaft, aber aber nicht verschreckt sein. Also ich muss ehrlich sagen, in solchen Situationen werden halt auch Erfolge geboren. Das haben wir in der Historie immer schon erlebt, dass in Krisen halt auch große Erfolge ihren Anfang nehmen. Und dementsprechend würde ich mich jetzt davon nicht so stark beeinflussen lassen, was draußen passiert. Beachten schon, aber nicht in meiner Entscheidung komplett beeinflussen. Und einfach dann situativ schauen, welche Angebote gibt es dann für mich. Und ob ich bei Immobilien richtig bin oder falsch, das muss der Franchise-Partner entscheiden. Und dementsprechend viel links und rechts schauen, mit vielen Franchise-Partnern ins Gespräch gehen, über Unternehmertum mit den Franchise-Partnern sprechen. Also der Vorteil ist ja, weißt du, ein Franchise-Interessent kommt auf uns zu, der kann uns ja eigentlich kann er alles durchlöchern. Er bekommt von uns alle Informationen, er kriegt jeden Kontakt, den er will, zu jedem Franchise-Partner. Er muss es nur nutzen. Wir haben ja eine andere Herausforderung. Also ich kann den Menschen im Regelfall ja nur vor die Stirn schauen und viele Gespräche führen und hoffen, dass ich mit ihm richtig liege. Aber das können die Partner anders.
Ja, definitiv. Also unterstütze ich, also informieren, informieren, informieren. Und gerade Franchising bietet da ja so viel Möglichkeiten, gerade auch ein größeres Franchise-System, wo ja eine gewisse Anzahl an Franchise-Partnern und Historie da ist.
Absolut.
Gut. Weißt du vielleicht noch vom letzten Mal, es gibt noch zwei Kategorien.
So angedroht, ja.
Die eine ziehen wir auch wieder durch. Das ist, wir ziehen beide durch. Nennt sich Freestyle. Hier gebe ich dir, wie beim letzten Mal, ein Wort, einen Halbsatz, einen Satz und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Als Unternehmer braucht man auch immer ein bisschen Glück.
Das Stichwort habe ich schon mal gehört, weiß ich nicht, aber nicht von dir. Aber Glück, eine Situation, da stimme ich zu. Aber du musst halt auch, weißt du, du musst ja auch bereit dafür sein. Also eine Situation, oder nimm es mal Glück, die dich trifft, hat auch eine Vorarbeit geleistet. Und du musst dafür bereit sein, du musst Vorbereitung geleistet haben. Also dass jetzt nur Glücksritter erfolgreich im Unternehmen werden, glaube ich nicht. Also deswegen ja, du brauchst eine Situation. Aber ehrlich gesagt, wenn ich auf uns betrachte, dann muss ich sagen, die Momente, die wir dann hatten, die Erfolgsmomente, und das waren ja zum Glück dann viele, da haben wir auch eine gute Vorarbeit geleistet. Aber ja, du hast recht, klar, ohne einen externen Faktor Glück geht's nicht.
Was bedeutet für dich unternehmerische Freiheit?
Hätte ich als Anfang 20-Jähriger nicht gedacht, aber fast alles. Also unternehmerische Freiheit ist halt, dass ich, weißt du, dass ich hier mit dir heute sitzen kann, dass ich mit Menschen in verschiedensten positiven, aber auch Krisensituationen frei bestimmt Gespräche führen kann, dass ich in einer Position zum Glück bin, auf mich selber bezogen, dass ich die Partnern auch helfen kann, dass ich unterstützen kann, dass ich extrem viel Dankbarkeit zurückbekomme. Und ich kann mir halt ein selbstbestimmtes Leben nur im Unternehmertum vorstellen. Das ist für mich das Ein und Alles.
Okay, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, weil du dich hier jetzt entscheiden musst. Wenn du eine unternehmerische Eigenschaft nennen müsstest, die deiner Meinung nach für einen Unternehmer extrem wichtig ist, welche wäre das?
Da muss ich jetzt ein Copy-Paste machen, aber ich weiß nicht, ob du den Film kennst, The Founder, die McDonald's-Story wird dort von Michael Keaton grandios nachgespielt. Und der hört sich am Anfang in seinen Motels, auf denen er auf Reise ist, immer diese Schallplatte an. Und da ist so eine Verkaufsschallplatte und da heißt es immer Beharrlichkeit. Und das ist aber wirklich so. Also Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, einfach nicht sich durch immer wieder existierende externe Faktoren, Rückschläge aus der Bahn werfen zu lassen. Das passiert, das davon können wir ausgehen. Aber Beharrlichkeit ist für mich seit Jahren so ein Schlagwort, wo ich denke, das hätte ich auch mal mehr haben können eine Zeit lang, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist für mich ganz, ganz entscheidend.
Ja, sehr schön. Dann die letzte Kategorie nennt sich Props. Kennst du auch noch vom letzten Mal?
Ehrlich?
Hier geht es darum, dass du mal ein Lied nennen solltest. Beim letzten Mal solltest du ein Lied nennen, was dich besonders bewegt, inspiriert hat. Jetzt geht mal im Erfolgssinne, wenn du Erfolge feiern möchtest oder auf einer Afterwork-Party bist, ein Lied für deine Afterwork-Playlist.
Ich muss mal jetzt ein bisschen cheaten hier quasi. Ich habe gerade in meiner Playlist reingeschaut, weil diese Frage ja noch kannte vom letzten Mal. Oder du hast die Stefan auch gestellt, glaube ich, die Frage letztes Mal.
Ja, stelle ich jedem eigentlich.
Genau. Und ich habe tatsächlich eine Party-Playlist und das ist die After-Work-Playlist. Die hat 700 Songs und die will ich natürlich...
Okay. Ja, die will ich viel am Feiern scheinbar.
Könnte ich mal für... Wenn es meiner Frau geht, zu viel, ja. Die könnte ich natürlich jetzt hier mal empfehlen. Nee, aber ich habe einen Song, weißt du, weil ich den mit Australien verbinde und Australien ist unsere Ursprungsidee von Immergrün. Und da haben wir als junge Studenten viel Spaß gehabt, aber auch gefeiert und Erfolge auch gefeiert. Und da haben wir ein Lied von Michael Jackson, Don't Stop Till You Drop. Und das, okay, na, etwas schwungvoller Remix-Version. Weiß nicht, welche Remix gerade. Ja. Das ist so echt, also wenn das abgeht auf einer Party und wird ja zum Glück auch bei jungen Partys noch gespielt, immer mal wieder.
Ja, sehr gut. Packen wir auf jeden Fall in die Playlist. Dann geht es nochmal darum, ein Buch zu empfehlen. Hast du beim letzten Mal schon gemacht. Und jetzt gebe ich dir mal einen Hinweis, weil das eine geniale Überleitung sein soll, weil wir nehmen ja nochmal einen Podcast auf.
Okay,
also. Wo es ja doof ist, wenn du dein eigenes Buch empfehlen sollst. Ne? Dann gebe ich die Buchempfehlung ab.
Ja, gib du die ab.
Ich gebe die Buchempfehlung ab und mache damit gleich den Hinweis zu einem weiteren Podcast, den ich mit Marc aufnehme. Und zwar Marc hat zusammen mit Niklas Emmerich, ehemals auch Immergrün Franchise-Partner und Gebietsentwickler, ein Buch geschrieben, das nennt sich Die sieben Irrtümer im Franchise. Und darüber werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen ausführlich sprechen.
Mein Gott. Da darf, ja. ich noch mal kommen.
Muss noch mal kommen.
Gerne.
Ja, also vielen Dank bis hierher.
Danke, Thorsten.
Und euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, wann ihr den Podcast hört. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich hoffe, Marc Tbioff ist es gelungen, euch das Franchise-System Immergrün schmackhaft zu machen, um mal eine wirklich wacke Metapher im Kontext mit der Gastronomie zu bemühen. Ich möchte euch jetzt hier im Outro mit dieser Zugabe mal meine so Top 3 Gründe vielleicht nennen, wieso, weshalb, warum ich mich für das Franchise-System Immergrün entschieden habe. Das sind auch nicht die einzigen Gründe, warum ich mich für das Franchise-System entschieden habe. Es war auch keine alleinige Entscheidung, denn wie schon des Öfteren hier im Podcast erwähnt, habe ich mich in einem Dreiergespann mit Immergrün selbstständig gemacht. An dieser Stelle herzliche Grüße an Christiane und Burkhard. Wir werden in einer oder in mehreren separaten Podcast-Folgen noch einmal die Gründungs- und Entwicklungsgeschichte der BKB, The Snack People, darstellen. So haben wir uns genannt und wir haben in der Spitze 3 Immergrün-Standorte betrieben und ich denke, ich spreche da für die anderen beiden mit sehr, sehr, sehr viele Learnings herausgezogen, die es wert sind, auch mal in die Welt hinauszutragen. Jetzt hier in diesem Outro, hatte ich aber schon gesagt, möchte ich einfach mal aus meiner Sicht so 3 Hauptgründe nennen, wieso, weshalb, warum ich mich für das Franchise-System Immergrün entschieden habe und viel zu dem Thema Auswahl von Franchise-Systemen und die Entscheidung für ein bestimmtes Franchise-System hatte ich ja auch unter anderem schon in der Folge mit Andreas Baumann wiedergegeben. Also da gerne nochmal reinhören, wenn ihr vor der Entscheidung steht, ob ihr euch generell dem Franchise anschließen solltet oder ob ihr gerade für euch prüft, ob ein spezielles Franchise-System das Richtige für euch ist. Bei mir war es so, ich hatte es ja schon in der ersten Folge dieses Podcastes ganz kurz angerissen, bevor wir uns mit dem Franchise-System Immergrün selbstständig gemacht hatten oder haben, hatten wir bereits eine eigene Idee verfolgt. Das war direkt im Anschluss an meinem Studium. Während meines Studiums war ich schon in das Thema Selbstständigkeit eingebunden, zum einen in der Lehre, weil es ein Hauptbestandteil meines Studiums war, aber ich mich auch nach meinem Studium zunächst mit Kommilitonen im technologischen Bereich selbstständig gemacht habe, hatte ich dort ja auch schon erzählt. Wir haben so ein Exerzit gefördertes Stipendium erhalten, habe dort auch festgestellt, dass diese technologischen Gründungen überhaupt nichts für mich sind. Da kann ich überhaupt gar keine Leidenschaft für entwickeln. Auch vielleicht, weil ich wirklich zwei linke Hände habe. Und über einen guten Freund von mir bin ich dann auf das Thema Gastronomie gekommen. Er wollte ursprünglich aus Kanada ein gastronomisches Konzept nach Deutschland bringen, auch damals schon im Franchise-Gedanken, dass er Master-Franchise-Nehmer für Deutschland wird. Und dieses Konzept hieß Chippery. Das gibt es, glaube ich, so in der Form nicht mehr. Es war eine vollautomatisierte Chipsmaschine für die Gastronomie. Gerade damals sehr stark gewesen, dieses ganze Thema Front Cooking. Also, dass der Gast zusehen kann, wie seine Speise entsteht. Und diese Chipsmaschine war wirklich sehr beeindruckend. Man hat auf der einen Seite rohe Kartoffeln reingeschmissen und auf der anderen Seite kamen dann lecker frittierte Chips hinaus. Und Chips in USA, Kanada und so weiter, ja, eine viel mehr etablierte Beilage jetzt als in Deutschland. Und man wollte es hier in Deutschland dann so ein bisschen als Ersatz für Pommes etablieren. Wir wollten aber damals schon kein reines Monokonzept sein, sondern haben uns überlegt, im Sinne einer Mix-and-Match-Strategie sowohl Gesundes als auch mit weniger Gesunden zu verbinden. Wir haben jetzt mal die Chips als weniger Gesundes gesehen und haben uns überlegt, was könnten denn passende Produkte sein, die dann entsprechend auch ein bisschen amerikanisch-kanadisch angehaucht sind und kamen dann damals, das muss so 2003, 2004 gewesen sein, auf die Idee, das doch mit unter anderem Smoothies zu kombinieren. So kam die Affinität zu Smoothies. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo die herkam letztendlich. Muss irgendwie durch eine Marktrecherche etc. passiert sein. Und wir haben dann ein Konzept gebastelt. Das werden wir, wie gesagt, in einer separaten Folge da an anderer Stelle nochmal detaillierter erläutern und sind mit diesem Konzept auf Standortsuche gegangen. Und wir haben uns zuerst überlegt, nicht klassisch in ein Einkaufscenter zu gehen, obwohl das damals sehr stark boomte, auch gerade für Gastronomie sehr, sehr interessant war, in ein Einkaufscenter zu gehen. Wir wollten, weil neben dem Kulinarischen war uns das Thema sehr wichtig, Entertainment drumherum zu liefern. Wir haben dann auch gesagt, hey, wir verstehen uns so als Entertainment-Konzept und wollten DJs auflegen lassen, wollten mit Künstlern aus dem Street-Art-Bereich zusammen irgendwelche Ausstellungen machen. Wir hatten damals, was heißt logischerweise schon, aber damals war es auch schon so, dass wir sehr stark diesen Hip-Hop-Kontext hatten, deswegen auch den Bezug zu Street-Art und so weiter. Und da kam für uns das Thema Einkaufszentrum als Standort eigentlich erstmal nicht so sehr in Frage. Wir haben uns zwar diese Standorte auch angeguckt, wir hatten eine sehr an sich spaßige Zeit, aber auch sehr frustrierende Zeit der Standortsuche. Das hat mit Sicherheit ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, dass wir durch ganz Deutschland getingelt sind und uns Standorte angeschaut haben. Und dann gab es einen sehr frustrierenden Moment, dass ein Standort, der uns quasi schon zugesagt wurde, dass wir diesen dann nicht bekommen haben. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir verfolgen das erst nicht mal weiter. Thema Standort kriegen wir für uns nicht gelöst. Und über meine Beratungstätigkeit bin ich dann zu Immergrün gekommen. Und habe erkannt, hey, da sind so viele Bestandteile in dem Konzept, das, was wir doch eigentlich mal umsetzen wollten. Und ich habe dann natürlich auch immer stärker Franchise-Nehmer kennengelernt, verschiedene Standorte kennengelernt und über die Beratung hinaus auch sehr, sehr viel Zahlen und so weiter gesehen, dass ich für mich erkannt habe, hey, das Franchise-System hat echt Hand und Fuß, funktioniert sehr, sehr gut. Man musste jetzt aus unserer damaligen Sicht in Kauf nehmen, es war damals ausschließlich in einem Einkaufszentrum unterwegs, aber hat für den Standort Einkaufszentrum ein sehr schlüssiges, passendes, funktionierendes Geschäftsmodell, was auch ganz viele Produkte beinhaltet, für die wir eine Leidenschaft hatten. Jetzt mal die Chips außen vor genommen, die waren natürlich nicht enthalten, aber gerade das Thema Smoothies, was uns ja sehr auch gekickt hat an unserem eigenen Konzept, war dort enthalten. Und es reifte immer stärker dann so die Idee, hey, wäre das nicht vielleicht das passende Geschäftsmodell? Also das eine ist, wir hatten eine riesen Leidenschaft für das Produkt Smoothie, was damals das Hauptprodukt tatsächlich war. Und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Thema, was ja in sehr, sehr vielen Folgen jetzt hier, die sich um das Thema Franchise drehen, angeklungen ist. Schau immer, was sind die Bindungselemente? was kann dir der Franchise-Geber tatsächlich liefern, was du nicht so einfach bekommst. Und ich hatte es ja in vielen anderen Folgen auch schon gesagt, Franchise ist immer auch eine Investitionsentscheidung. Und für uns war es so, dass wir gesagt haben, was kann uns Immergrün wirklich liefern, wo wir in der Vergangenheit immer gescheitert sind, das war einfach das Thema Standort. Weil Immergrün, der Franchise-Geber, selber die Standorte sucht. Damals hat es Immergrün noch in Eigenregie gemacht. Heute, wenn wir gerade mal rechnen, 10, 11 Jahre später, ist dort selbst Immergrün noch ein bisschen professioneller aufgestellt. Und wir hatten ja schon die Folge mit Sascha Pillmann-Bär, der unter anderem für Immergrün die Franchise, nicht die Franchise-Nehmergewinnung, sondern die Standortakquise betreibt und die Mietvertragsverhandlungen. Also heute noch professioneller als damals vor 11 Jahren. Aber damals war es auch für uns schon wichtig, dass wir jemanden hatten, der uns die Standorte liefern kann und für den Standort Einkaufszentrum ein passendes Geschäftskonzept hat, was jetzt produkttechnisch für uns passt, auch wenn wir jetzt keine Fans von dem Einkaufszentrum an sich als Standort waren, haben wir gesagt, hey, das ist für uns ein sinnvolles Bindungselement. Und das war ein wesentlicher Grund, warum wir gesagt haben, dieses Investment in dieses Franchise-System wollen wir eingehen. Ein zweiter wichtiger Punkt, und auch den haben ja sehr, sehr viele Gäste im Franchise-Kontext von mir hier in diesem Podcast bestätigt, ist das Thema, man soll auch immer schauen, was sind das für handelnde Personen. Und man muss sagen, wir kamen mit Marc, Axel und Thorsten, die damals noch die drei alleinigen Gesellschafter bei Immergrün waren, hervorragend klar eigentlich vom ersten Moment an. Gerade mit Marc habe ich mittlerweile eine Freundschaft, würde ich sagen, aber auch mit Thorsten, der mittlerweile beim Studienkreis ist, Axel, der nach wie vor bei Immergrün ist, habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und egal, wie schwierig die Phasen waren, die wir auch bei Immergrün durchgegangen sind, muss man sagen, menschlich hat es immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und von daher auch das ein Tipp. Neben das Erste, was ich gesagt habe, schaut, was bringt euch das Franchise-System der Franchise-Geber im Sinne der Investitionsentscheidung. Der zweite Tipp, kommt ihr mit diesen Menschen klar und könnt ihr euch auch vorstellen, mit diesen Menschen durch schwierige Phasen zu gehen. Und ein dritter wichtiger Grund, der für uns, meine ich, also für mich auf jeden Fall sehr entscheidend war, und auch das haben wir in mehreren Folgen schon gesagt, bei der Auswahl von Franchise-Systemen überlegt euch sehr genau, was für ein Typ seid ihr und was für ein Franchise-System sucht ihr, also in welcher Phase der Unternehmensentwicklung des Franchise-Systems. Wir unterscheiden zwischen jungen und etablierten Franchise-Systemen. Die etablierten Franchise-Systeme sind eher so für den Banker, würde man sagen, jemand, der möglichst geringes Risiko gehen möchte, weil das System einfach schon sehr, sehr etabliert ist, sowohl das Geschäftsmodell dahinter sehr etabliert ist, was ja im Franchising immer das eine ist. Man muss immer schauen, was ist der Endkundenmarkt? Ist der Endkundenmarkt wirklich ein nachhaltig attraktiver Markt? Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das war ja definitiv gegeben mit der Positionierung im Healthy-Food-Segment. Denn damals war schon absehbar, dass dieser Healthy-Food-Trend kein kurzfristiger Trend ist, sondern lange anhalten wird. Und es ist ja nach wie vor ein Wachstumsmarkt, jetzt gerade mit dem Thema vegan und so weiter. Wie gesagt, der Endkundenmarkt definitiv gesetzt. Das muss man sich immer anschauen. In welchem Endkundenmarkt ist das Franchise-System aktuell oder ist das Franchise-System positioniert? Das zweite Relevante ist aber auch, wie viel Erfahrung hat das Franchise-System tatsächlich als Franchise-System? Weil es immer zwei unterschiedliche Dinge sind. Jetzt bei Immergrün gastronomisch erfolgreich in einem Endkundenmarkt zu sein, ist etwas anderes als erfolgreich als Franchise-System zu sein. Und wir haben ja sowohl von Stefan Aschenbrenner als auch schon von Marc Twioff gehört und es werden auch noch ganz, ganz viele andere Franchise-Geber kommen, die davon berichten, wie herausfordernd es ist, tatsächlich ein Franchise-System aufzubauen. Und auch da, beim etablierten, älteren Franchise-System, kann man davon ausgehen, dass die ihre, ich sag mal, Hausaufgaben jetzt als Franchise-Geber schon sehr, sehr viel besser gemacht haben als in einem jungen Franchise-System, die eine bessere Betreuung vielleicht haben, die vielleicht eine bessere Entwicklung des Franchise-Systems haben, eine bessere Unterstützung. Da muss man einfach abwägen, was einem was wert ist, weil wenn wir jetzt bei dem etablierten Franchise-System bleiben, dort hat man natürlich als Franchise-Nehmer weniger Freiheitsgrade. Und uns oder mir war es damals auf jeden Fall wichtig, bei einem jungen Franchise-System dabei zu sein, wo man auch noch ein wenig mitgestalten konnte und wo man auch mehr Freiheitsgrade hatte, wo man mehr lokal an seinem Standort noch präsent sein konnte und Dinge ausprobieren konnte. Und auch das haben wir dann tatsächlich gemacht, noch nicht im ersten Standort, den wir in Köln hatten, weil wir dort auf einer Freifläche waren. Der zweite Standort war in Kassel, ein Innenstadtcenter, wo wir eine größere Fläche hatten mit eigener Beschulungsfläche. Und dort haben wir viele Dinge umgesetzt, die wir auch mit unserem eigenen Konzept umsetzen wollten. Wir haben DJs auflegen lassen. Wir haben das Design von dem Laden, natürlich in Abstimmung mit Immergrün, weil es auch dort gerade passte, weil die auch so eine Umbruchphase hatten und ein bisschen, wie soll ich sagen, rougher sein wollte. Wir hatten dann Graffiti im Laden und so. Und da haben wir einfach ganz, ganz viele Elemente unterbringen können, die uns wichtig einfach waren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem etablierten Franchise-System auch so einfach möglich gewesen wäre. Wir waren damals in Kassel, ich glaube Standort Nummer 30, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Das ist, kann man jetzt drüber streiten, ob es ein junges Franchise-System ist oder schon so ein halb etabliertes Franchise-System. Auf jeden Fall haben wir noch sehr, sehr viele Freiheitsgrade genossen, was aber auch mit zunehmender Zugehörigkeit zu dem Franchise-System und mit Wachstum des Franchise-Systems naturgemäß auch immer ein bisschen abgenommen hat. Also auch dessen muss man sich einfach bewusst sein, je etablierter ein Franchise-System ist, dass dann einfach die Freiheitsgrade etwas sinken und man sich in dem Korridor bewegen muss, den ein Franchise-Geber nun mal vorgibt. Weil auch das ganz, ganz wichtig, das habe ich schon auch in der Folge mit Andreas Baumann gesagt, man muss sich darüber im Klaren sein, wie ist eine Rollenverteilung in einem Franchise-System, welche Rechte und Pflichten hat man als Franchise-Nehmer und fühlt man sich damit komfortabel. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie die Snack People oder wie die GBRDH, so wie wir uns intern genannt haben. Schöne Grüße an Dennemann aus dem Immergrün-Netzwerk. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Day, Unternehmer Jam Session. Bis dahin ein nice, geiles Leben. Kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@ bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.